Meine Frau behauptet, ich sei aus Afrika so jung wiedergekommen, so frisch wie nie zuvor. Die dachte, ich wäre völlig erledigt. Aber als ich in Zambia, in Rhodesia, Malawi, dort unter den Jubelgesängen junger afrikanischer Christen, die Tausende erlebte, da habe ich gedacht, ja, wie kann man sich irren? Ich wollte euch ein bisschen bringen. Ich dachte, die haben es wohl auch nötig, dass sie mal ein bisschen Kirchengeschichte kennen. Und nun bin ich der Beschenkte. Jetzt merke ich mit einmal, die sind am Drücker. Die leben unmittelbar. Die gucken richtig. Und wir gucken falsch. Seht, so möchte ich es einmal hier umschreiben. Und Jesus, wie wunderbar ist seine Seelsorge. Er sagt, kommt und seht es. Siehst du, du musst eine Erfahrung machen mit Christus. Du musst eine Ecke mit ihm paddeln. Das zum Glauben kommen ist nicht notwendig, wie bei Billy Graham vielleicht, dass man vormarschiert. Ich persönlich habe das nie gemacht. Aber die Amis und der Bruder Graham, das sind große Kinder. Gut, er sei seines Weges gewiss. Ich habe wirklich nichts dagegen. Aber seht, ich persönlich komme von Luther her. Und ich meine, nicht wahr, es muss auch durchstanden werden. Und es ist gut, wenn dann auch die persönliche Seelsorge, der Stumm, den wir mitschleppen in persönlicher Beichte und Seelsorge, dann überwunden wird. Und ich erlebe, dass dann die Menschen auch bleiben. Wer einmal ganz in die Herberge Jesu kam, der fühlt sich in der Welt nie mehr ganz zu Hause. Der kennt eine Geborgenheit, die er nicht eintauschen möchte. Und so sind die beiden da in der Herberge. Kommt und seht es. Bist du schon mal in der Herberge bei Jesus gewesen? Nicht nur in der Herberge der Kirche. Ich spreche als Kirchenmann. Aber du verstehst mich. Die Herberge Jesu ist mehr. Hat er dich schon angesprochen im Wort? Hat er dir ein Wort gesagt, dich bei Namen gerufen? Seht, die Wirkung dieser Seelsorge Jesu, die war ungeheuerlich. Der eine wird uns genannt Andreas, der dem eigenen Bruder, den Simon Petrus, nun zum Anstoß wird, zu Christus hinzukommen. Wenn man das ganz Große erfährt, das kann man unmöglich für sich behalten. Da strahlt man weiter. Und der andere, der verschweigt seinen Namen. Und doch wissen wir genau, wer es war. Denn er hat die Stunde uns angegeben. Nachmittags 3 Uhr bin ich in der Herberge eingekehrt. Es ist Johannes selber, der Evangelist. Denn sonst könnte er die Stunde nicht wissen. So würde ich meinen. Siehst du, das sind die Stunden in deinem Leben, die Gewicht haben, wo mit einem Mal der Leerlauf aufhört, die stinkige Langeweile, diese Ringelbeats um uns selbst, diese Verliebtheit, ich am nächsten, wo du mit einem Mal wach wirst für das ganz Große und es entdeckst, dass unser Leben ausgerichtet ist, höher hinauf. Zu Christus hin. Und so kommt eine Kettenreaktion. Nämlich, wir sehen's, der eine bringt den anderen hin. Der eine führt den anderen hin. Es hat mich bewegt auf den Aldener Jugendtag im letzten Jahr, wenn ich das mal so ganz einfach sagen darf. Da kam ich an einen Bus. Es waren über 300 Busse da. Da kam ich an einen Bus und frage, denke, meine Güte, was sind denn das für Heinis? Die sehen aber nun wirklich nicht fromm aus. Und ich hing da so ran, die guckten mich so ein bisschen so auf Distanz an. Na, so ging ich ein bisschen näher und da hörte ich, etwa 10 Leute hatten den ganzen Bus geheuert. Und hatten den anderen gesagt, wir haben alles für euch bezahlt. Fahrt nur mit. Fahrt nur mit. Es hat mich bewegt. Ich habe gedacht, Sowas lohnt sich. Wenn man so unterwegs ist und sagt, brauchst nicht bezahlen, deine Moneten, die will ich dir schenken, wenn du daran hängst. Aber fahr doch mal mit, komm und sieh es. Siehst du, so hat's der Philippus gemacht. Er hat keine langen Debatten mit dem Lathanael gemacht. Keine geistreichen Diskussionen. Nicht über formgeschichtliche Methoden. Nächtelang sich unterhalten. Das ist ja alles ganz gut und schön, auch für einen Theologen nicht unwichtig. Ich würde das gar nicht als abwegig finden. Ich bin auch Theologe und gehe auch in diese Debatten hinein. Aber Sie verstehen mich. Die Überzeugung wird nie vom Intellekt her kommen. Wir bleiben immer noch bei Luther. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen kann. Damit bin ich noch lange kein Pfingstler. Und nun meine ich, das war nun das Große, dass der Philippus ja so Knopflochmission macht, sagt, komm mal mit. Ich erlebe das bei uns in Köllingen auf der Arbeitsstätte. Als sie gestern die Arbeiter hörten, die da umsonst arbeiten, wir haben jetzt wieder einen neuen Trakt fertig, dass ich hier nach Augsburg fahren wollte, da hat's mich bewegt, dass der Günther kam und mir sagte, Herr Pfarrer, also da ist Rebellion. Heute Abend wollen die erst noch eine Stunde haben. Eher nicht. Bier dürfen sie ja wohl dabei trinken. Ich sage aber klar. Ne? Und dann haben wir zusammengesessen. Und dann haben sie die Hände gefaltet und beten nun für euch. Versteht ihr? Ist das nicht eine dolle Sache? Eine Kettenreaktion, die gar nicht ausgeht, nicht etwa von der schwarzen Färbung, die wir zu sehr oft haben, sondern von bewegten Herzen, von Menschen, die wirklich mittendrin sind und die das Feuer weitertragen von Emmaus, von dem wir eben gesungen haben. Und seht, der Nathanael, ja, du kannst ihn nicht überzeugen, dass Christus ist. Kein Pfarrer hat das Patent erfunden. Kein Theologe, wo wir den Funken, der nun die Welt in Bewegung bringt, die Kirche, gepachtet hätten. Wer will das behaupten? Wer das sich einbildet, ist der größte Narr, den es gibt. Gott arbeitet nur mit Bruchsteinen. Und seht, aber das ist das Große an Philippus, dass er nicht locker lässt und ihn mitbringt unter die vollmächtige Verkündigung. Komm und sieh es. Komm und sieh es. Und Jesus, darin unterschied er sich ja wohl von uns. Er wusste, was im Menschen war. Als er den Nathanael sieht, da schaut er ihn an. Ja, du bist ein gerader Kerl. Hinter deinem Nein, hinter deinem Widerstand steckt doch eine ehrliche Frage. Das ist etwas Großes. Als ich jetzt in Gießen war, hat es mich bewegt, am ersten Abend oder am dritten Abend, als da von der Empore die APO anmarschierte auf mein Podium und ich dachte, jetzt geht der ganze Laden in die Luft. Nicht wahr? Und die Jungs von der christlichen Aktion, die waren so verdattert, dass sie, wie das oft geht, nicht kopflos wurden. Als damit einmal diese bodenlose Unruhe kam. Und dann kam eine Nacht erbitterten Ringens, wo wir bis in den Morgen hinein uns alle fragen, aber auch bis ins Letzte und ich das ganze Zeugnis meines Lebens ihm sagen konnte. Und es kam nicht leer zurück. Über 30 kamen zum Glauben. Und marschieren jetzt anders. Warum suchen wir nicht die letzte Reihe auf? Warum trauen wir Gott nicht zu, dass er sich aus Steinen, aus Leute wie Schadrach, die kommenden Zeugen erweckt, wenn er uns nicht mehr gebrauchen kann? Und wir offenbar die Chance nicht mehr haben. Warum trauen wir Gott nicht zu, dass er wieder Leute erweckt, wie Luther, wie Amos? die unsere Zeitstunde recht ausrichten, Persönlichkeiten eingewurzelt an den Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit. Gerade wenn man Kirchenmann ist, sollte man das wissen. Euer größter Sohn Betze hat das Wort gesagt, lieber in der Heilsarmee nach Hause kommen, denn als korrekter Lutheraner verloren gehen. Und er hat das Wort gesagt, euer größter Sohn. Die Kirche geht an ihren eigenen Theologen zugrunde. Die Mission an ihren eigenen Missionaren. Das hat euer Bischof gesagt, dem ich verdanke, dass ich nicht dem Modernismus im Letzten das Opfer gebracht meines Herzens, meines Lebens. Ich verehre ihn, ich danke ihm unendlich. Und wenn ich am Grabe vom Betzel stehe, kommen mir die Tränen. Denn der wusste, was Buße war, auch für seine Kirche. Und Bayern sollte diesen Sohn ernst nehmen. Ernster, als sie es tut, als es euer Land tut. Und so meine ich, nicht wahr, was sucht ihr? Jesus sagt zu Nathanael, als du unter dem Feigenbaum warst, ja, Schneller, der das Morgenland am besten kennt, hat gesagt, dass die Feigenbäume im Morgenland so eine Art Gartenlauben waren. Und dass nach seiner Meinung, ich halte ihn für den kompetentesten Mann, der das wohl das am besten kennt, dass diese Gartenlauben, dass da bestimmt für Nathanael ein Geheimnis lag mit der Sünde, von dem er dachte, das weiß kein Mensch. Und genau wie Karl May um die Ecke schießt, nicht wahr? So hat der Herr Jesus genau in diese Mitte geschossen und ihn erinnert an eine Stunde, wo er so platt war, wenn ich jetzt in Hamburg St. Pauli stände, würde ich sagen, wie eine Hundeschnauze. Nicht wahr? Wo er fertig war. Und seht, er war so fertig, und dass Nathanael in der Sekunde wusste, wenn er das weiß, weiß er alles? Ist er die Lösung meiner Lebensfrage? Ist er der Sohn der Ewigkeit? Ist er die erfüllte Stunde, den die Prophetie sucht? Sie waren froh, dass sie deinen Tag sahen. Und Herr, du bist der Sohn Gottes. Seht, die Gottessohnschaft Jesu, die kann man nicht mit formgeschichtlichen Methoden beweisen. Und es stimmt schon, wenn immer wieder gesagt wird, Jesus hat doch eigentlich in den Evangelien nicht von der Gottessohnschaft geredet. Er hat vom Menschensohn gesprochen. Das stimmt. Die Gottessohnschaft Jesu nämlich kannst du nicht lernen im Unterricht. Die Gottessohnschaft Jesu ist die Erfahrung von Buße und Bekehrung, gar keine andere. Ist das Geheimnis deines Lebens. Und wiederum rede ich mit Betze, wenn ich sage, entweder hast du ein Geheimnis mit der Sünde und du flüchtest in den Intellekt und willst von da aus die Dinge lösen, oder du findest ein Geheimnis mit Christus und wirst jeden Tag reicher. Du merkst, wo die Ecke liegt, die Zündung, die dein Leben, dein Dunkel erhält. Die Frage, woher und wohin Vergangenheit und Zukunft löst. Ja, du wirst Größeres als das sehen, sagt Jesus. Jetzt fängt dein Leben an. Die Himmelsleiter, die Jakob schon sah, jetzt wirst du sie als die Entdeckung, als das Staunen, als das Wunder deines Lebens und Sterbens finden. Und so fing missionarische Bewegung an. Auf der Frühlingswiese Gottes. Ist sie bei dir auch angefangen? Wenn ich Schadrach jetzt abhole auf dem Flughafen in Hannover, ja, dann muss ich dran denken, wie ich in Dola auf dem Flugblatt stand und Tausende von jungen Afrikanern hatten mich begleitet bei der Abfahrt. Und ich stand so vor dem Flugzeug und sie sangen ihre Erweckungslieder. Jesu Name nie verklinget in Bantu. All diese Lieder, die heute auch bei uns so langsam in einer Jugend sich einbürgern. Wo sie hingehören, soll man sie haben. Auch die Kirchenlieder, jedes hat seinen Platz. Eins klammert das andere noch lange nicht aus. In Hamburg St. Pauli auf der Ripperbahn ist todsicher, kommst du besser an mit auf, denn die Nacht wird kommen, als mit ein feste Burg ist. Unser Gott, das ist mal klar. Wer das nicht merkt, der ist blind für das Abholen. Man soll mit diesen Liedern abholen. Man braucht nicht dabei bleiben. Man kann vertiefen. Aber seht, als die ihre Lieder sangen, kamen mir die Tränen. Und ich habe mich umgedreht auf der Flugkanzel und gesagt, Schadrach stand neben mir, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich mir die Knochen schwarz anstreichen lassen und würde einen Schurz von euch nehmen und mit euch in den Urwald gehen. Er übersetzte das. Da ging ein Gejohle und eine Freude los. Und der Flugzeugführer sagte mir, in Englisch rief er mir zu, Herr Pfarrer, schnell rein, die holen Sie raus. Ihr versteht mich. Die Zündung war da. Die merkten, eine Erde und ein Hirt, eine Gemeinde, ein Herr, eine Reaktion von der Mitte her, von dem ewigen Leben, der Durchbruch in Christus. Ja, jedes Mal, es ist der erste Abend heute, wo ich hier bei euch sein darf. Wenn ich diese Geschichte, diese Verse lese, werde ich erinnert an mein Theologiestudium. Ich glaube, es war im 6. Semester oder im 5. Semester in Münster. Da waren wir damals, wir nannten das DCSV, Christlich-Deutsche Studentenschaft. Und ich war in diesen Haufen auch mit drin. Und da überlegten wir, ja, können wir nicht was für Jesus tun? Ja, wir wollten was. Und es war gut, wenn ein Mensch was will. Das ist immer gut, auch wenn er das Verkehrte will. Besser, als wenn er gar nichts will. Und seht, denn unsere Fehler korrigiert der Herr. Hat er bei mir wohl auch getan und tut er ja immer. Wie könnte man sonst überhaupt reden? Aber seht, dann überlegten wir, wo können wir denn nun anfangen? Da sagte einer, in der Herberge zur Heimat. Ja, das war da in Münster an einer bestimmten Straße nach dem Ersten Weltkrieg. Da war alles arbeitslos und das leuchtete uns ein. Wenn wir Theologen werden wollen, müssen wir da wohl anfangen. Können wir uns die Spuren verdienen. Also, wir überlegten. Und nun, ja, wer soll die Andacht halten? Ich war der Älteste. Alle sagten, das musst du machen erstmal. Mein lieber Scholli, mich laus derfe. Ich überlegte, ja nun den richtigen Gedanken, wie macht man sowas? Im Seminaren hatte ich das alles gelernt, wie man das macht, erstens, zweitens, drittens, Homilie und was man da alles unterscheidet, das alles wusste ich genau. Also was tue ich nun? Ich ging in die Universitätsbibliothek und holte mir alle Kommentare, die über einen bestimmten Text da waren. Und dann las ich mindestens 20 Predigten, die andere gehalten hatten über den Text. Aber damit war ich ja noch nicht drin. Und nun schrieb ich mir das auf. Und dann habe ich das auswendig gelernt. Ich habe auch in den Spiegel geguckt, was für eine Visage ich machte. Ich wollte das ja nun wirklich ankommen. Nicht? Seht, so macht man das. Und man kommt eben dann doch nicht an. Und ich kam auch nicht an. Wir kamen nachmittags hin. Ich werde das nie vergessen, in die Herberge zur Heimat. Da saßen diese Hamburger, kennt ihr, mit den großen Hüten, mit den breiten Buchsen. So 100. Oh. Wir kamen da an, mit frommer Miene, und setzten uns dazwischen. Und ich komme da gerade an so einen richtigen Hafenlöwen. Und der guckt mich so an, sagt so, na, wo kommt ihr denn her? Oh, ich sage, wollten wir mal reingucken bei euch hier. So, das ist ja sehr freundlich. Aber ihr seht ziemlich vollgefressen aus. Oh, tausendmal. Vollgefressen. Wir leben im Hunger. Oh. Sag, ja, stimmt schon. Ja, sag mal, was ist dein Vater eigentlich vom Beruf? Ich sage, Bauer. Oh, das sieht man dir gleich an. Du wärst nicht so vollgefressen. Mein lieber Mann, diese Sprache. Nicht? Ja. Ja, und wahrscheinlich, sagt er, wenn ich euch so angucke, sagt er, dann werdet ihr Theologen, ihr werdet ja wohl alle Pfaffen, denn die Dicken, die werden alle Pfaffen. Mein lieber Mann, mir standen die Haare langsam zu Berge. Nicht? Und das war noch gar nichts, es kam noch viel dicker. Nicht? Und von meiner ganzen Predigt, die ich da auswendig gelernt habe, blieb nichts mehr übrig. Nicht? Und nachdem er so eine Viertelstunde mit mir gesprochen und mir erzählt, wie er in Hamburg 5 Meter unter der Erde groß geworden sei, die Mutter ein Mädchen der Nacht, der Vater ein Trinker, wie er mit 8 Jahren schon dauernd durchgeprügelt, nur den Vater betrunken gesehen, wie er mit 12, 14 Jahren dann auf die Luderbahn kam und mit 18 Jahren den ersten auf der Ripperbahn umlegte, tödlich, und nun 12 Jahre Zuchthaus absaß. Abgesessen hatte. Da wurde mir klar, was habe ich denn hier zu sagen? Wie komme ich denn hier mit meinen Kommentaren durch? Ich bin selten so bettelarm nach Haus gegangen. Und bin abends auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesu, wenn du mir nicht das Wort gibst, durch diese Wand führt kein menschliches Wort, was wir vorhin hörten. Hier muss dein Wort sein. Herr, erbarme dich, wie falsch habe ich es gemacht. Ich hatte ja keine Bettlerhände. Ich traute mir etwas zu, was bei mir nicht drin ist, was in keiner Wissenschaft ist. Ich wurde ganz arm. Und das Schreien der Elenden hört der Herr offenbar. Dann lässt er es uns gelingen. Betzel sagt mal so fein, wer wirklich Licht von seinem Licht sein will, wer wirklich nur Salz sein möchte für die Ewigkeit, dem wird es Gott eines Tages gelingen lassen. Er wird's werden, anders als er freilich dachte. Nicht wahr? Gott hört das Gebet. Und dann haben wir überlegt, sollen wir jetzt kapitulieren vor dieser Wand? Dann sagten die anderen, nein. Ja, was machen wir denn? Ja, wir gehen wieder hin und beten 14 Tage und sparen und rauchen keine Zigaretten und trinken kein Bier und wollen das mal opfern für die Brüder. Haben wir gemacht. Und dann gingen wir nach 14 Tagen wieder hin mit Kuchen unterm Arm, ja, mit allen möglichen Getränken, die man trinken darf, mit Dosenkörben. Oh, als wir da reinkamen, da waren wir schon lieber gesehen. Wer was bringt für den Magen, ist man immer zunächst für. Und dann haben wir uns da hingesetzt und ich saß wieder neben denselben Mann. Aber mit einem Mal war der Ton anders. Mit einmal sagte er, ach Herr Pastor, ich war's noch gar nicht, musst du mich korrigieren. Er spürte die Liebe lockert, die Liebe holt ab. Ich war noch 17 Jahre alt, Brüder und Schwestern. Da saß ich in Bünde in der Kirche. Es predigte ein begnadeter Evangelist. Alles lief nach Bünde in die Kirche. Ich war Nietzscheaner, Rebell, Revolutionär bis in die Knochen. Ich ging auch hin, aber ganz anders. Setzte mich da oben wie jeder in die letzte Bank und wollte nur was finden beim Pfarrer, und bei diesen frommen Leuten mit ihren frommen Gefühlen. Und so saß ich da. Und da wurde das Lied gesungen. Mit einmal kommt ein Herr mit langem Vollbart, der setzt sich so langsam zu mir, er rutscht immer näher. Das wurde mir komisch, was will denn der Mann, dieser Heini? Er singt so aus dem Herzen, langsam holt er das Gesangbuch rüber. Ich denke, hast du gedacht? Ehe ich singe, kannst du lange warten. Ich mund zu. Und er singt wieder einen Vers und dann legt er langsam mit einem Blick unendlicher Liebe und Erbarmens mir die Hand auf die Schulter und sagt, Brüderchen, ich verstehe dich, ich war mal genauso wie du. Bautz, da war ich fertig. Das war angekommen. Als ich rausging aus der Kirche, da sagte ich dem Fräulein am Büchertisch, sagen Sie mal, kennen Sie den Herrn da mit dem Vollbart? Ja, das ist der Pfarrer Christlieb aus Heidberg.
Was?
So, da hörte ich zum ersten Mal den Namen dieses Mannes. Hat er Bücher geschrieben?
Ja, sagt sie.
Wollen Sie haben, in Leder oder so? Geben Sie mal in Leder. Nicht sofort Tür offen. Seht, dann sind wir wieder hingegangen. Da hatte ich diesen Text von heute Abend, den ich hier bei euch habe. Ich vergesse nicht, es war eigentlich meine erste Predigt, die ich in der Herberge zur Heimat hielt. Und dann habe ich versucht, als die lieben Brüder da, so 100 Hamburger Zimmerleute und so, da saßen, und mit einem Mal kam der Kairos. Sie hörten, sie lauschten. Mit einem Mal sprach ich über die zehnte Stunde. Mit einem Mal war ich bei dem Nathanael, wo die Ecke liegt, dass man Christus erkennt, wo man Schuld und Sünde ablegt, wo man sich sagen lässt, wer man ist. Es wurde immer stiller. Und dann vergesse ich nicht, als ich Amen sagte, fragte ich, was wollen wir singen? Da saß so ein alter Tippelbruder vor mir mit langem Bart, der offenbar Soldat gewesen war. Ich höre noch, wie er sagte, Herr Pfarrer, den Zapfen streichen. Ich bete an die Macht der Liebe. Und dann haben die, das war kein Engelsgesang wie heute Abend der schöne Chor, nicht wahr, sondern bei Wilhelm Busch habe ich mal gesagt, das bei dir, das ist ein Gottesgeschrei. Nicht, die haben also gebrüllt mit gegröhlten Stimmen. Aber als die sangen, ich fühl's, du bist, dich muss ich haben, da konnte ich nicht mehr singen am Ammonium. Da spürte ich den echten Ruf. Und diese Nacht wurde eine Nacht des Durchbruches. Ich bin morgens um 6 Uhr weggegangen aus der Herberge zur Heimat. Und ich war junger Pastor in Gifhorn. Und komme in Gifhorn aus der Kirche, da sagt meine Wirtin, Herr Pastor, da ist ein Mann, der kennt Sie. Ich sage, was, ja, mich, weiß ich nicht. Steht ein Herr da? Ich sage, ja, Sie kennen mich? Ja, Herr Pfarrer, ich möchte Ihnen die Hand drücken. Ich sage, freut mich. Ja, guckten uns an. Kennen Sie mich nicht? Ich sage, ich weiß nicht mehr. Da sagt er, Herberge zur Heimat in Münster. Ich sage, was? Ja, nachts haben sie mich hingebracht. Jetzt bin ich Werkmeister in München, in Bayern. Ich habe mich entwickelt. Und jetzt war ich hier wegen einer Besprechung und lese in der Zeitung ihren Namen. Zur Kirche konnte ich nicht kommen, aber ich wollte ihnen doch die Hand drücken. Ich sage, Mensch, komm her. Das ist herrlich. Anstoß zur ewigen Bewegung. Du wirst Größeres sehen mit Jesus. Du wirst eine Ewigkeit entdecken. Mit Jesus fängt dein Leben an. Mit Jesus erfüllte Stunde. Mit Jesus Aufbruch im Frankenland in Bayern. Mit Jesus alles oder nichts. Darum, komm heute, komm jetzt. Amen. Wir stehen auf und beten.